erste Folge nach der Interfarm. Herzlich willkommen zurück beim PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter und ich habe mein Wochenende im wunderschönen Mannheim verbracht bei der Interfarm. Es war erst meine zweite und ich muss euch sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Ganz viele tolle KollegInnen, richtig spannende und praxisrelevante Vorträge und eine sehr gemütliche PTA Heute Clubwelt. Also große Empfehlung von mir an euch für nächstes Jahr. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um das, was außerhalb von Mannheim letzte Woche so los war. Ich habe euch wieder News mitgebracht und das sind unsere Themen heute. Aus Retax PTA wird Retax Profi. Dann die Frage, was hilft eigentlich bei Migräne? Wie gesund sind fermentierte Lebensmittel und Probiotika sind keine Medizinprodukte mehr ab Mai? Ihr wisst es vielleicht, ich bin ja nach 2 Jahren in die Apotheke zurückgekehrt und habe mir in Woche 1 erstmal so einen richtigen Patzer erlaubt. Ich habe bei einem Rezept das Out-Idem-Kreuz ignoriert. Habe ich nicht mitbekommen, dass man das nicht mehr einfach so darf. Egal, ob der Patient sagt, er braucht das Kreuz oder nicht. Ja, die Abgaberegeln, die ändern sich schon dann und wann mal. Und da den Überblick zu behalten, das ist nicht ganz so einfach. Zum Glück gibt es da die Fortbildung zur Retax-PTA. Also, beziehungsweise gab es die früher mal. Die heißt mittlerweile nämlich Retax-PTA. Profi hat sich auch ein bisschen geändert. Es gibt jetzt nur noch 2 Module, früher waren das doch ein paar mehr. Und es ist viel, viel praxisbezogener. Also auch wenn man schon die Retax-PTA gemacht hat, auch der Retax-Profi kann sich da nochmal lohnen. Die Fortbildung soll den Teilnehmenden Sicherheit und auch Verantwortung bei der Rezeptbearbeitung geben. Die ist zur Akkreditierung eingereicht und besteht, wie gesagt, aus 2 Teilen, die dann in Live-Online-Workshops abgehalten werden. In 2 Live-Webinaren lernen die Teilnehmenden dann praxisnah und eindrücklich, was sie beachten müssen und wo potenzielle Retax-Fallen zu finden sind. Ausgearbeitet wurden die 2 Vorträge von ReferentInnen des Deutschen Apothekenportals. Zu jedem Modul bekommt ihr dann ein Handout zum Ausdrucken. Wenn ihr beide Fortbildungsmodule erfolgreich abgeschlossen habt, dann erhaltet ihr neben den Fortbildungspunkten auch eine Urkunde mit der Bezeichnung Retax-Profi. Und es ist, wie gesagt, richtig praxisnah. Ihr bekommt nach einer kurzen Einweisung auch schon Rezepte, die ihr dann selbstständig bearbeiten müsst. Über die Chat-Funktion habt ihr jederzeit die Möglichkeit, Fragen an die ExpertInnen vom DAP zu stellen. Im ersten Live-Webinar bekommt ihr zum Beispiel schon mal ganz viele Rezepte, wo die häufigsten Fehlerquellen bei Standardrezepten zu finden sind, wie ihr die dann korrigieren könnt und wann eine Korrektur durch den Verordnenden unumgänglich ist. Im zweiten Teil geht es dann um Betäubungsmittelrezepte, um Teerezepte und ja, alles, was außerhalb des Abrechnungsstandards ist. Das Skript zu den Veranstaltungen mit den Beispielrezepten, das bekommt ihr vorab, damit ihr direkt mitarbeiten könnt und die Handouts sind auf der jeweiligen Modulseite downloadbar und auch eine Aufzeichnung steht euch im Anschluss zur Verfügung. Die Fortbildung zum Retax-Profi kostet insgesamt 399 € inklusive Mehrwertsteuer. Die umfasst die Teilnahme an beiden Modulen und den Download der Handouts sowie den Zugang zu den Aufzeichnungen. Entsprechende Informationen zu Terminen und Zugangsdaten zu dem Live-Webinar erhaltet ihr dann rechtzeitig per Mail, wenn ihr euch angemeldet habt. Und auf ptaheute.de findet ihr weitere Informationen zu dieser tollen Fortbildung. Ich plaudere noch mal ein bisschen zur Interfarm. Ich hoffe, für Conny Neth, die Chefredakteurin, ist es in Ordnung. Wir haben uns am Freitag ein Taxi geteilt und Conny meinte irgendwann, dass sie Kopfschmerzen bekommt. Und da zog der Taxifahrer eine Flasche aus seinem Handschuhfach und sagte, sprühe das auf die Hände, das hilft. Und wir haben bis heute keine Ahnung, was das eigentlich war, aber es hat scheinbar geholfen. Noch schlimmer als so ein gelegentlicher Kopfschmerz sind natürlich Migräneattacken. Und auch da gibt es so allerhand Tipps, die Betroffenen mitgegeben werden. ptaheute.de hat mal wieder einen Mythencheck dazu gemacht und ich fasse uns das mal kurz zusammen. Ja, was ist so das Erste, was ihr von anderen hört, wenn ihr sagt, boah, ich habe Kopfschmerzen? Ja klar. Hast du denn genug getrunken? Ja klar, es gibt Kopfschmerzen, die durch einen Flüssigkeitsmangel entstehen. Aber gilt es auch für die Migräne? Nicht unbedingt. Die AutorInnen der Migräne-Leitlinie raten, ausreichend und mindestens 1,5 Liter täglich zu trinken, um einen sogenannten Dehydrierungskopfschmerz zu vermeiden. Allerdings konnten WissenschaftlerInnen bislang nicht nachweisen, dass eine regelmäßig verstärkte Flüssigkeitszufuhr die Kopfschmerzfrequenz bei Migräne positiv beeinflusst. Nächster Mythos: Pfefferminz und Menthol. Beides wird oft von MigränepatientInnen genutzt, um ihre Kopfschmerzen zu lindern. In einer doppelblinden, randomisiert kontrollierten Studie, veröffentlicht 2010 in der Fachzeitschrift International Journal of Clinical Practice, hatten WissenschaftlerInnen untersucht, welchen Effekt 10%iges Mentholöl auf Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen hat. Ja, das mit dem Placebo ist natürlich schwierig, weil ja jeder sofort merkt, ob Menthol drin ist oder nicht. Deshalb haben sich die StudienautorInnen für eine 0,5%ige Mentholösung als Placebo entschieden. Eine Behandlung mit 10% Menthol war einer mit 0,5% Menthol hinsichtlich Schmerzfreiheit überlegen und auch effektiver in der Linderung von Übelkeit und Erbrechen. Die LeitlinienautorInnen schreiben auch, dass Kältereize von PatientInnen als schmerzlindernd empfunden werden könnten, jedoch teilweise auch als Trigger von Migräneattacken. Der nächste Mythos ist das Dath-Piercing. Dabei wird an der innersten Auswölbung der Ohrmuschel im Bereich des Ohrknorpels ein Piercing gestochen. Was manche Menschen zum puren Schmuck tragen, das soll vor allem laut Social-Media-Plattformen einem Akupunkturpunkt gleichen und Migräne lindern. Eine nachvollziehbare pathophysiologische Grundlage fehlt, lautet die Einschätzung der LeitlinienautorInnen zu diesem Verfahren. Auch vermisst man bislang aussagekräftige, randomisiert kontrollierte Studien, weswegen sich Piercing im Leitlinienkapitel Verfahren ohne Wirksamkeit findet. Was ist mit Sport gegen Migräne? Ja, wer regelmäßig aeroben Ausdauersport betreibt, kann Migräneattacken vorbeugen. Woher die Wirkung kommt, ob jetzt durch die Entspannung beim Sport oder durch spezifische Trainingseffekte, ist unklar. Und Klassiker der Migräneprävention ist natürlich Magnesium. Was ist da dran? Also die Datenlage, wie gut sich mit Magnesium Migräneattacken verhindern lassen, ist dünn. Zwei kleine Untersuchungen gibt's, die liefern aber sehr widersprüchliche Ergebnisse. In einer Studie verringerten 24 Millimol Magnesium, das sind etwa 600 Milligramm in Magnesium diasporal, die Häufigkeit von Attacken. In einer weiteren Studie half weniger Magnesium nicht. Bei höheren Magnesiumdosierungen können Durchfälle auftreten, sodass 600 Milligramm Magnesium sich nicht unbedingt für alle MigränepatientInnen realisieren lassen. Die LeitlinienautorInnen raten daher zurückhaltend zu Magnesium. Wenn überhaupt wirksam, ist die Reduktion der Attackenfrequenz nicht sehr ausgeprägt oder die notwendigen Dosierungen werden wegen Diarrhöen nicht erreicht, heißt es. Ein Versuch ist Magnesium aber trotzdem vielleicht wert. Und ein letzter Blick ins Social Media. Warmes Fußbad gegen Migräne. Geht tatsächlich gerade auf TikTok viral und klingt viel zu einfach, um wahr zu sein, oder? Also in einem Interview im Deutschlandfunk Nova erklärt Professor Dr. Hartmut Göbel, Neurologe in der Schmerzklinik in Kiel, die Idee dahinter. Das warme Wasser erweitere die Gefäße in den Füßen und solle so den Druck im Kopf senken. Sein hartes Urteil, das ist völliger Unsinn. Heute wisse man, wie Migräne entstehe, und zwar durch eine Entzündung und nicht durch einen erhöhten Druck im Gehirn. Ja, dann bleibe ich als PTA also bei den altbewährten Tipps: Licht und Lärm meiden, Medikamente gegen die Attacke anwenden. Aber was dieser Taxifahrer Conny Neta auf die Hand gesprüht hat, das möchte ich jetzt doch ganz gerne mal wissen. Da ich das jetzt aber nicht rausbekomme, werden wir uns einfach mal dem nächsten Thema zuwenden. Wie gesund sind fermentierte Lebensmittel wirklich? Und beim Fermentieren sprechen wir jetzt nicht davon, dass euer Kind vor den Sommerferien die Brotdose in der Schultasche vergessen hat, sondern schon von einer jahrhundertealten Tradition. Die diente eigentlich dem Haltbarmachen von Gemüse. Berühmte Beispiele sind Kimchi, Brottrunk oder Misopaste, aber auch Sauerkraut und Joghurt gehören dazu. Wir schauen mal, wie das genau funktioniert. Am Beispiel Kimchi geht es ganz gut. Dafür braucht man Chinakohl. Der wird in kleine Streifen geschnitten und in Salz eingelegt. Dieses Salz entzieht dem Gemüse innerhalb von wenigen Stunden die Flüssigkeit und macht es weich. Und jetzt können Gewürze und andere Gemüsesorten hinzugefügt werden. So ein traditioneller Kimchi enthält unter anderem Ingwer, Chili und Fischsoße. Das fertige Produkt wird dann in ein großes Gefäß mit Deckel abgefüllt und über mehrere Tage verschlossen stehen gelassen. Und dabei beginnt der eigentliche Milchsäure-Gärungsvorgang. Die im Chinakohl natürlicherweise enthaltenen Lactobacillen vermehren sich, indem sie den Zucker aus der Umgebung verstoffwechseln. Je mehr Milchsäurebakterien entstehen, desto saurer wird das Produkt. Die Herstellung von Sauerkraut verläuft übrigens nach dem gleichen Prinzip. Durch den niedrigen pH-Wert im Endprodukt wird verhindert, dass sich schädliche Schimmelpilze oder Bakterien vermehren, die das Lebensmittel verderben lassen würden. Und jetzt ist es so, fermentierte Lebensmittel halten nicht nur sehr lange, sondern die enthalten auch eine große Anzahl lebender Milchsäurebakterien, welche positive Effekte auf das Darmmikrobiom haben. Die dienen dem Aufbau einer intakten und gesunden Darmschleimhaut. Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass einige Inhaltsstoffe antientzündliche Eigenschaften besitzen und gesund für die Psyche sind. Das liegt daran, dass die Abbauprodukte von Milchsäurebakterien im Darm die Herstellung von Botenstoffen wie Serotonin ermöglichen. Fermentierte Lebensmittel können also auch glücklich machen. Sie erhöhen im Darm zudem die Bakterienvielfalt und Diversität, was einen positiven Gesundheitseffekt mit sich bringt. Da sich aber nicht alle Lactobacillen im Darm einfach so ansiedeln können, ist es wichtig, dass die Lebensmittel regelmäßig gegessen werden, denn nur dann können langfristig positive Effekte erzielt werden. Außerdem, das muss man auch noch sagen, verbessert Fermentation die Verträglichkeit einiger Gemüsesorten wie Weißkohl oder Chinakohl. Noch ein Wort zur Vorsicht. Beim Fermentieren kommt es zu einer Anhäufung von Histamin in den Endprodukten. Dieser Botenstoff entsteht durch den Gärungsprozess und kann bei Histaminüberempfindlichkeit typische Symptome wie Juckreiz, Magen-Darm-Beschwerden oder eine zugeschwollene Nase auslösen. Ein Forscherteam aus Ohio konnte in verschiedenen Kimchi und fermentierten Käseprodukten antibiotikaresistente Bakterien nachweisen. Die stammen wahrscheinlich aus kontaminiertem Chinakohl oder Wasser, welches bei der Landwirtschaft an das Gemüse gelangt. Bei der industriellen Herstellung von fermentierten Lebensmitteln wird in der Regel auf Antibiotikaresistenzen getestet, weshalb die normalerweise unproblematisch sind. Beim Fermentieren zu Hause sollte man darauf achten, dass das Gemüse Bioqualität hat und gut gereinigt wird, bevor man es weiterverarbeitet. Und da wir gerade so schön von Milchsäure sprechen, sollten wir beim letzten Thema mal noch die große Änderung besprechen, die uns im Mai erwartet. Ab Mai 24 tritt eine Änderung der Medizinprodukteverordnung in Kraft. Demnach dürfen Milchsäurebakterienpräparate keine Medizinprodukte mehr sein. Na gut, Vaginalcremes oder Gele zur Wiederherstellung des physiologischen Milieus zählen weiterhin zu den Medizinprodukten. Der Grund ist es, von einer physikochemischen und keiner pharmakologischen Hauptwirkung auszugehen. Bei Vaginalkapseln zum Einnehmen mit Milchsäurebakterien sieht es aber anders aus. Produkte wie Vagisan Probioflora Milchsäurebakterien zur Aufrechterhaltung der normalen Vaginalflora dürfen laut der Verordnung keine Medizinprodukte mehr sein. Bereits 2017 machte das Unternehmen Diapharm darauf aufmerksam, dass einige Medizinprodukte in der Folge künftig als Arzneimittel auf den Markt kommen könnten. Zwar dürfen auch Nahrungsergänzungsmittel Probiotika enthalten, doch für solche Produkte zu werben soll kaum möglich sein. Das Produkt Vagisan Probioflora Milchsäurebakterien enthält zwei milchsäureproduzierende Bakterienstämme. Einmal Lactobacillus rhamnosus, der hemmt laut Hersteller in vitro das Wachstum von Hefepilzen wie Candida albicans und Bakterien wie Gardnerella vaginalis. Und ein zweiter Stamm Lactobacillus gasseri, der soll neben Milchsäure auch Wasserstoffperoxid produzieren und so in vitro die Wachstumsmöglichkeiten von pathogenen Bakterien begrenzen. In der Fachinformation heißt es allerdings auch, die von Lactobacillus gasseri sowie Lactobacillus rhamnosus in der Scheide entfaltete Wirkung ist vorläufig unbekannt. Durch die Produktion der Milchsäure soll aber der pH-Wert in der Scheide gesenkt werden. Wasserstoffperoxid soll die Vaginalflora positiv beeinflussen und die Lactobacillen selbst sollen durch Adhäsion an der Schleimhaut die Adhäsion pathogener Bakterien verhindern. In eurer Lauertaxe kann man für Vagisan Probioflora Milchsäurebakterien nur nach Artikeln derselben Warengruppe suchen. Wirkstoffgleiche Präparate werden nicht gelistet. Bei einer solchen Abfrage erscheinen keine weiteren Arzneimittel, sondern nur Medizinprodukte. Darunter befinden sich beispielsweise die bekannten Döderlein-Vaginalkapseln. Die enthalten ein Lactobacillus gasseri-Kulturliophilisat. In der Leitlinie zur bakteriellen Vaginose heißt es, der Einsatz von vaginal oder oral applizierten Lactobacillen oder Probiotika zur Prophylaxe oder gar Therapie wird kontrovers beurteilt, obwohl einzelne Studien signifikante Vorteile für die Anwendung von Probiotika bei oder nach bakterieller Vaginose zeigten. Nach einem Expertenkonsens in der Leitlinie soll auf die Therapie einer chronisch rezidivierenden bakteriellen Vaginose ein Probiotikum folgen, um die Rezidivwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Auf den Status Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukt oder Arzneimittel geht die Leitlinie bei dieser Empfehlung aber nicht näher ein. Sie betrachtet das Thema Selbstmedikation einer bakteriellen Vaginose jedoch grundsätzlich kritisch. Auch die Probiotika für den Darm sind natürlich betroffen von der Änderung. Das bekannte Produkt Kijimea Reizdarm Pro enthält laut Anbieter hitzeinaktivierte Bifidobakterien, somit keine lebensfähigen Stämme, und demnach soll das Produkt auch nach der Änderung als Medizinprodukt verkehrsfähig bleiben. Anders als Kijimea Reizdarm Pro ist im Kijimea Reizdarm ein Bifidobakterienstamm enthalten, der nicht hitzeinaktiviert ist. Zahlreiche andere Kijimea-Präparate sind Nahrungsergänzungsmittel, die sind also fein raus. Also wie ich schon am Anfang sagte, man muss in der Apotheke echt immer auf dem neuesten Stand sein. Ich hoffe, uns ist es mit dieser Folge wieder gelungen und außerdem hoffe ich, dass ihr eine ganz zauberhafte Woche erlebt. Wenn ihr mögt, dann gibt es nächste Woche eine neue Folge vom PTA Heute Podcast. Ich werde auf jeden Fall wieder da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.